Der Titel dieser Predigt, der heißt Die toten Werke. Und das Wort, das jetzt zum Auftakt erklingt, kennt sicher jeder ernsthafte Bibelleser. Viele fürchten es sogar, zu Recht. Manche wenden es auch zum Streiten an, zum Einschüchtern und zum Inschachhalten ihrer Mitgläubigen. So als wäre Menschenwort nötig, um dem Wort Gottes Nachdruck zu verleihen. Aber passen wir jetzt besonders genau auf. Hinter diesen verbalen Felsen, da erklingt auch zum ersten Mal in der Bibel ein Ausdruck, der 3 Kapitel später in Verbindung gebracht wird mit dem rechten Dienen vor dem lebendigen Gott. Die Bibel spricht hier von den toten Werken und ihrem Ursprung. Davon hört man nicht oft, nicht wahr? Und nachdem laut Römer 10,1 der Glaube aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung aber allein durch Gottes Wort sein darf, nun zuerst diese angesprochene Stelle aus dem Hebräerbrief. Und da steht, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn das Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wir haben gehört, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von den toten Werken. So hat es geheißen und dann hat es noch geheißen, das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Die Rede war von fester Speise für die Gereiften. Und hören wir genau hin, was dazu gesagt ist, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ja, was hast denn du, das zwischen Gut und Böse da in dir drinnen unterscheidet? Und stimmt sie auch, diese deine Beurteilung? So geht doch jeder Mensch vor, nicht wahr? Von Alters her, von ganz früher her. Wir nennen es das Gewissen, nicht wahr? Das Gewissen unterscheidet Gut und Böse. So ist es beim natürlichen Menschen seit dem Sündenfall. Sein Inneres, das Gewissen, be- und verurteilt sein Denken, sein Reden, Tun und Lassen. Es bestimmt, was gut und was böse sei, und es bestätigt uns dann oder verurteilt uns. Und dadurch schlägt es dem Menschen vor, wie er sich weiter verhalten soll. Entweder ist er mit sich selber zufrieden oder er fährt vielleicht beinhart über sein Gewissen hinweg. Oft plagt es uns, das Gewissen. Am schlimmsten Fall kommt es sogar bis zum Suizid. Schon an dieser Stelle muss uns ein schlimmer Verdacht kommen, nicht wahr? Aber sehen wir weiter. Es fällt auf, dass es hier einen großen Unterschied gibt zwischen Mensch und Mensch. Das Gewissen eines Aufsehers in einem totalitären Staatsgefängnis ist wohl anders geartet, ist anders geschult als das des von ihm gepeinigten Christen, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir müssen jetzt gar nicht das gesamte Spektrum der Gewissensvielfalt von Despoten und Massenmörder bis hin zu sich selbst bewundernden Gutmenschen unserer humanen Gegenwart durchackern, auch nicht das von Herzen gern helfenden Nachbarn oder einer liebenden Mutter am Bett ihres kranken Kindes anführen. Es genügt zu sehen, wie relativ die Sache entwickelt ist von Mensch zu Mensch. Und der Autor des Hebräerbriefes, der spricht hier zweifellos nur von an Christus Gläubigen, unter ihnen aber von einer bestimmten Gruppe, von den Gereiften, deren Sinne geübt und geschult sind im Unterscheiden des Guten und des Bösen. Und weiter spricht er davon, dass wir die Anfangsgründe hinter uns lassen sollen, und dazu gehört die Gesinnungsänderung bezüglich toter Werke des Gewissens. Aber das bedeutet, dass es auch eine andere Spezies gibt unter den Christen, Gläubige, die diesen Reifungsprozess nicht durchlebt haben. Und dafür wird es mehrere Gründe geben. Die Auswirkungen, die sind dann nicht dem Glauben gemäß, sondern einem Windrad gleich, das hin und her geworfen wird, je nachdem, wie mein Gewissen dann anschlägt. Und Gottes Wort spricht hier im Hebräerbrief diesbezüglich von toten Werken. Ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck für uns, nicht wahr? Tote Werke. Seien wir da nicht am Überlegen, was das heißen will? Was würde es sein, wenn wir jetzt jeder für sich einen Aufsatz schreiben sollten zu dem Thema tote Werke? Was meint Gott damit? Aber dem Herrn sei Dank, die Bibel legt sich auch hier wieder selber aus. Denn bei den toten Werken ist nicht die Rede von Mord und Totschlag oder Selbstmordattentaten oder der Vernachlässigung eines Kindes oder von Faulheit oder der Verweigerung von Hilfe für einen tödlich Verletzten. Nein, das nicht. Nur was sind tote Werke? Praktisch alle Übersetzungen, auch die englische King James Bibel, verwendet dafür keinen anderen Wortlaut als den nämlichen. Tote Werke. Die Luther-Übersetzung 1912 spricht von den toten Werken und einzig David Stern übersetzt in seinem jüdischen Neuen Testament von Werken, die zum Tod führen. Tote Werke. Wer hat die? Mache ich so etwas? Habe ich tote Werke? Wie wirkt sich das aus? Lassen wir jetzt besser Gottes Wort den Vortritt vor unseren eigenen Überlegungen. Im Hebräer 9 steht dann, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, da steht in der Interlinearübersetzung, der mit ihm gekommenen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das Gewissen steht hier. Das Gewissen muss gereinigt sein von den toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Eine Bedingung ist es also, eine Voraussetzung, damit unser Dienst nicht vergeblich sei, beziehungsweise, dass wir nicht sogar einem anderen dienen. Das Gewissen. Woher stammt denn unser Wissen vom Gewissen? Sehen wir uns das einmal zuerst sprachlich an. Gewissen, dieses Wort ist im Deutschen eine Lehnübersetzung von lateinisch conscientia, das heißt Mitwissen, Bewusstsein. Und das lateinische Wort stammt seinerseits vom griechischen Synedesis her. In den meisten europäischen Sprachen hat es in der Folge auch die gleiche Bedeutung, Mitwissen. Das griechische Wort Synedesis beruht auf der Vorstellung, dass es für jedes sittlich schlechte Verhalten gegenüber Menschen oder Göttern einen Zeugen gibt. Das uns innewohnende Mitwissen. Und weiter vertieft wurde die Bedeutung dann in der mittelalterlichen Philosophie. Da tauchte im Althochdeutschen das Wort auf Gewisseni. Und damit ist gemeint inneres Bewusstsein bzw. religiös-moralische Bewusstheit. Na, soweit die etymologische Erklärung. Die genügt uns hier natürlich nicht. Wir müssen Gottes Wort allen menschlichen Erklärungen vorziehen. Denn nach der Bibel ist das Gewissen das innere Bewusstsein des Menschen vom Gut und Böse seiner Handlungen. Begonnen hat es aber mit der Misere unseres Gewissens an jenem Tag, als der Mensch im Garten in Eden trotz Gottes Warnung von jenem Baum gegessen hat. Interessant, nicht wahr? Wie wichtig diese Sache ist und welche Bedeutung Gott von vornherein auf diesen Punkt gelegt hatte. Genau dieser Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wurde den ersten Menschen zum Verhängnis. Es kam bekannterweise so, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Das war die erste menschlich-diabolische Gewissensregung. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Ab diesem Moment also war das Denken und Beurteilen des Menschen verändert. Er ist nicht mehr von Gott abhängig. Der geistliche Tod trennt ihn nun von seinem Herrn und Schöpfer. Und das hat bleibende Auswirkungen, nach innen und nach außen. Draußen geschieht bald darauf der erste Mord. Kain erschlägt seinen Bruder. Und ab da wird uns weiter berichtet von Gewissensregungen und von Schlüssen, die daraufhin gezogen wurden. So sagt Kain dann zu Gott, siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Ja, schau, dieser letzte Satz, der war eine Mutmaßung, die Kain von sich aus angestellt hat, so wie seine Eltern damals plötzlich die Angst entdeckt haben. Sie verstecken sich vor Gott. Warum? Und sie haben sich mit Feigenblättern bedeckt. Und Gott hat den Adam dazu auch noch befragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und daran sieht man deutlich, das böse Gewissen hatte sein Werk begonnen im Menschen. Und waren die Reaktionen sinnvoll? Waren sie im Sinn Gottes? Nein. Es geht hin und her im Menschen, es geht auf und ab, seit uns das Gewissen im Griff hat. Wie gut kennt jeder die Situationen in den Familien und das nachfolgende Entschuldigen voneinander und doch ein paar Tage später ist es ja wieder soweit. Im Römerbrief greift der Heilige Geist das Thema ganz gezielt auf und sagt über die Menschen, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Wie viel Unsinniges ist da geschehen und geschieht noch, weil der Mensch, auch der Gläubige, von seinem Gewissen gepackt, eine panische Aktion um die andere startet. Da schreibt er überhastet einen Brief, da tätigt er einen dringenden Anruf, um nicht das Gesicht zu verlieren, ehrsüchtig, eigenklug, tote Werke. Ihr wisst selber recht gut, was gemeint ist, nicht wahr? Was hat dich dein Gewissen schon getrieben zu Befürchtungen, zu unklugen Schlüssen, zu Mutmaßungen? Na und wie vieles war richtig davon? Wärest du beim Herrn geblieben, still und nicht deinen eigenen Gedanken gefolgt, was hättest du dir da ersparen können? Von geistlichen Kindesbeinen an. Ja, mit der Zeit hilft ja die Erfahrung, manch spontanen Unsinn zu vermeiden ob er von anderer, von vielleicht altersbedingter Unvernunft vor Gott hält uns auch die Erfahrung nicht ab. Denn das Gewissen schweigt nicht. Nach irgendeiner Seite regt es sich. Es nimmt sich ja jeder unwichtigen Kleinigkeit an. In der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Erziehung. Manche bringt es zur Verzweiflung, zur Depression. Und das macht auch nicht Halt vor Christen. Wie viele haben Gewissensbisse, weil sie einem Elternteil das Evangelium von Christus nicht recht oder nicht mehr rechtzeitig gesagt haben oder ihrem kranken Kind. Und nun ist es zu spät. Der Friedhof bietet keine Möglichkeit mehr dafür. Wer die Nächte jener Menschen kennt, weil es ihn selber betrifft, der weiß, was das heißt, wie sich das auswirken kann. Frauen haben ihr Kind abgetrieben und können das nicht überwinden. Männer haben Menschen getötet und sehen jetzt die Leichen immer wieder vor sich. Menschen lügen und betrügen. Und was macht die Summe aus, die Summe deiner Gedanken, wenn du dich niederlegst am Abend? Dein Gewissen ist hellwach. Ja, doch, man kann es bekämpfen mit rastloser Tätigkeit. Zum Beispiel mit sozialem Engagement, mit Alkohol, mit Psychologie, mit Drogen, mit esoterischen, mit meditativen Übungen. Ist nicht die ganze rastlose Umtriebigkeit der Welt eine kolossale Verdrängungspsychose? Und all die Religionen, ach, wie das an der Seele wirkt und sie einengt. Tagelang, monatelang, ja jahrelang quälen sich auch Glaubensgeschwister mit ihren vergebenen Möglichkeiten ab, mit den ungesagten oder den zu viel gesagten Worten. Und kaum einer ist willens, die toten Werke seines Gewissens als solche zu erkennen, von denen der Hebräerbrief spricht, um Gottes Reinigung in Anspruch zu nehmen. Deshalb wird der rechte Dienst für den lebendigen Gott permanent verhindert oder gar zunichte. Und kaum einer gibt hier seinen Unglauben zu, der das alles durchdringt. Ja, es kommt so weit, dass sich auch ein Christ wie wild in die Arbeit stürzt. Je mehr in sein Gewissen verfolgt, umso emsiger werkt er, umso geistlicher will er wirken, will aufholen, will besser machen, was er versäumt hat, was er falsch gemacht hat. Es gibt nicht wenige Menschen, die sind krank geworden in einem Pflichtverständnis, das Gott ihnen nie gegeben hat, sondern ihr Gewissen hat sie da hineingehetzt. Sie haben die Lauterkeit und Einfalt Gott gegenüber getauscht mit toten Werken. Der Feind, der lacht sich ins Fäustchen dabei und er verhindert so gut er kann, dass die göttliche Wahrheit in die Sache kommt. Wenn dein Gewissen der Motor ist für deine vermehrte Arbeit, für deine emsige und gesteigerte Tätigkeit vor den Menschen, für dein geistliches Auftreten, dann wird dich das Gewissen früher oder später zur Strecke bringen. Denn dieses böse Gewissen hat nur mit dem Menschen in dir zu tun, von dem du ja immer noch etwas hältst, von dem du etwas Gutes erwartest. Da ist aber nichts Gutes. Denkt an das Gewissen der Galater. Der schärfste Brief im Neuen Testament wurde ihretwegen geschrieben. Ihr habt Christus verloren, schreibt ihnen der Apostel. Das Gewissen an sich ist ja nicht das Problem. Wir sind das Problem. Denn das Gewissen kann sich auch ganz anders auswirken. Da ruft Paulus aus im 2. Korintherbrief, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Aber viele, die das lesen, fallen wieder zurück in Verzweiflung und sagen sich, so ist es ja eben nicht bei mir. Ich bin weder unkompliziert noch in göttlicher Lauterkeit und Gnade gewandelt, weder in der Welt noch in der gläubigen Gemeinschaft. Mich dünkte eher das Gegenteil. Ich habe doch immer getan, was ich wollte, bin meinen eigenen Eingebungen gefolgt, habe immer meine Pläne gehabt und habe mich damit auch durchgesetzt. Mir glaubt doch kein Mensch mehr das Evangelium. Da hast du recht, stimmt das Gewissen zu und versenkt deine Seele noch weiter, noch tiefer. Dieses Bewusstsein, Dass jeder Mensch als Sünder ein böses, ein beflecktes Gewissen hat, wird vom Wort Gottes klar betont. Zum Unterschied vom neuen Wesen in Christus. Da steht in Titus 1, den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Und deshalb verhalten sich viele Gläubige auch nicht anders als der Mann mit der Kehrichtharke in der Pilgerreise von John Bunyan. Er kehrt und kehrt und kehrt seinen Dreck, stets mit dem Blick nach unten gewandt, er hebt sein Haupt nicht auf. Aber er tut ja etwas, nicht wahr? Er kehrt emsig, er kehrt oft, noch immer. Und oft spricht er dabei zu sich selbst, vielleicht mehr als zu anderen, nicht aber zu Gott. Längst ist er unbewusst dem großen Verein der in sich gekehrten Kehrer beigetreten, der nur mehr nach unten sich kehrenden Kehrer. Und wer weiß, wie viele in christlichen Glaubensgemeinschaften so dahin vegetieren. Tote Werke nennt Gottes Wort das. Ach, ich bin ja so schlecht und ich habe alles verkorkst. Ich kann nichts richtig machen, immer wieder falle ich. Jawohl, sagt das Gewissen, und jetzt kehr weiter in deinem alten Dreck herum. Erinnert ihr euch an das Eingangswort? Sicher erinnert ihr euch. Hebt doch eure Augen auf. Da steht, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Ja, natürlich ist das alles nicht egal, was geschehen ist in meinem Leben und was noch geschieht. Was geschehen ist, kann kein Mensch ungeschehen machen. Auch Paulus konnte die Gerichtsurteile nicht widerrufen lassen, mit denen er einst so viele Christen, Junge und Alte, ins Gefängnis gebracht hat, wodurch Menschen zu Tod gekommen sind, in jedem Fall aber zu Schaden. Und zwar auf des Paulus Tätigkeit hin. Was hat ihn denn getrieben? Gerade ihn, den Apostel Jesu, haben deshalb Augen angeklagt aus dem Auditorium. Schrecklich. Der will uns etwas sagen. Galater 1,23 steht, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Können wir uns das Gewissen des Paulus vorstellen, wenn er so nach vorne gegangen ist? Was da in einem vorgeht? Wie da die Gedanken ins Herz und ins Hirn schießen, die Anklagen, die Entschuldigungsversuche, die erneuten Anklagen. Du, da stiehlt dir den Atem zum Reden, da schwinden dir die Argumente, da holt dich die beinharte Realität ein, dieses Lähmende, das bitter Unwiederbringbare. Und schon stehen sie vor der Türe deines Herzens und sie sind bereit, getan zu werden, die toten Werke, von denen Gottes Wort spricht. Denn irgendwie musst du dich ja jetzt verhalten, so diktiert es dir dein Gewissen. Man muss kein so schuldig gewordener wie Paulus sein. Wir sind ja früher alle Gegner des Christus gewesen. Und manche, die heute an die Kanzel gehen, sind es im Grund geblieben. Aber halten wir uns besser an jene, die Gottes Wort jetzt lieb haben. Und auch für sie gilt, an der Stelle, wo dich dein Umfeld bombardiert und dein Gewissen dem bereitwillig zustimmt mit schwermütigen Gedanken, da stehen sie bereit, die toten Werke, wie sie das Wort Gottes bezeichnet. Und dann redest du demütige Worte, so meinst du, da tust du Dinge, die etwas bewirken sollen und doch so ferne sind vom Willen Gottes. Aber du hattest ja den Eindruck, du müsstest jetzt etwas tun. Warum? Weil dein Gewissen dich treibt in eine Reaktion, in tote Werke. Und sie sind es, die vor Gott nicht recht sind. Ach, wäre ich da doch nur still geblieben und hätte ich doch auf Gottes Hände geschaut, wäre ich nur nicht vorgeprescht. Am Ende ist meine Schuld umso größer. Der Gesamtschaden ist unermesslich geworden und mein Gewissen klagt mich jetzt noch lauter an. Es ging mir nicht um Gottes Wort und seinen Willen, sondern meine Reaktion zeigt, mir geht es um niemand anderen als um mich selbst. Vergessen wir auch nicht den Blamagefaktor, gerade in christlichen Gemeinschaften, wo sich das Gewissen oft schon im Vorfeld meldet. Ja, wie stehst du denn da, wenn du dies oder jenes nicht tust, wie alle es erwarten, wenn man an deiner Kleidung etwas findet, wenn dir ein Wort entschlüpft ist und wenn du so betrübt drin sitzt? Was werden die Geschwister denken? Wie stehe ich da? Ja, lieber Mensch, lieber Bruder, liebe Schwester, warum solltest du denn immer gut aussehen? Warum solltest du denn nicht einmal enttäuschen, statt nur täuschen? Nicht auch einmal dumm dastehen und übervorteilt sein? Ist es nicht so, dass wir von uns etwas erwartet haben, etwas Gutes, wenn wir uns wieder mit dem alten, bösen Gewissen herumplagen müssen? War nicht zu erwarten, dass von uns nichts Gutes kommen kann, sondern nur vom Herrn? Aber da schlägt das Gewissen an, da wo wir mit uns selber rechnen, nicht wahr? Aber ist das dem Evangelium von Christus gemäß? Nein, es kommt aus dem Eigendünkel. Wir sollten jetzt längst erkannt haben, welches Prinzip, ja wer hier dahinter steht. Denn das Würgende, das Geierhafte, das Zwingende, das ist ja nie von oben, das kommt von unten. Und das steigt in unser Gewissen ein, über die Gedanken. Und alle Werke, die daraus resultieren, sind tote Werke. David Stern wird wohl nicht Unrecht behalten mit seiner Übersetzung todbringende Werke, todbringend für die anderen, die mit uns leben, die uns hören, die uns beobachten. Halten wir es doch lieber mit dem Psalmisten. Im Psalm 69 sagt er, lass an mir nicht zu Schanden werden, die dich suchen, die auf dich hoffen, o du Herrscher, Herr der Heerscharen. Lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Denn von dem alten, vom ungereinigten Gewissen, da kommt kein Friede, da kommt keine Hoffnung, da kommt kein Glaube und auch keine Liebe. Und nicht die guten Werke, die Gott für uns bereitet hat, worin wir wandeln sollen. Denn die Werke, die als Reaktion auf ein böses Gewissen entstehen, die bringen den Tod. Da geht einer ins Kloster, weil er mit seiner Schuld nicht fertig wird, ein anderer stürzt sich in die Sozialarbeit, ein dritter steht Sonntag für Sonntag an der Kanzel und verkündet seines Herzens Trug, logischerweise. Ja, was erwarten wir von so einem Getriebenen? Muss er nicht Gottes Wort verfälschen, es verdrehen und den Tod im Saal sehen statt dem Wort des Lebens? Und was tust du? Und wer bemerkt das alles? Wer nimmt es sich zu Herzen? Herdenweise sind Christen so in den Schlaf gesunken. Oh ja, es wird gut klingen, menschlich verständlich. Die Gott ausweichende Rede wird eingehen in die Ohren, so demutsvoll. Aber da ist der Tod im Topf. Sehen wir uns ein alttestamentliches Beispiel an. Zwei Menschen, die von Gott den Heiligen Geist erhalten haben. Zwei Könige. Der eine ist Saul. Zur Vorgeschichte. Saul hätte an den Amalekitern den Bann vollstrecken sollen. Alles ausrotten und keine Beute machen. Ein Bild ist das auf das unseren Herzen natürlich Verwandte. Das muss weg sein seit dem Kreuz Christi, muss im Tod gehalten sein. Aber König Saul hatte das Beste als Beute behalten. Ja, wir kennen diesen Trend, nicht wahr? Und steigen wir an der Stelle ein, wo Sauls Gewissen bemüht ist, sich Luft zu verschaffen. Gegenüber Samuel, der sagt zu ihm, als er das Blöken von Rindern und Schafen hört, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, so dass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Ja, wie ging's weiter mit Saul? Sein Gewissen hat sich in der Folge, wie uns allen bekannt ist, fatal ausgewirkt. In all seinem Tun und Denken. Ein Tötungsversuch nach dem anderen an seinem Nachfolger, wiewohl andererseits David ihn, den Saul, stets überall geachtet und geschont hat. Aber dessen ungeachtet kommt von Saul eine Intrige nach der anderen. 85 Priester werden dabei ermordet und am Ende landet Saul in tiefstem Spiritismus. Das sind die Werke, die todbringenden Werke, die aus einem Gewissen kommen, das sich nicht von Gott reinigen ließ. Und schon bald nach der Begegnung mit Samuel lesen wir: Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Und der setzt es nun fort, das Werk, den Einfluss des Gewissens, das so lange wirkt und einengt und depressiv macht, bis es den Menschen ruiniert hat. Eine schreckliche Sache. Und Saul versucht jetzt immer wieder, David an die Wand zu spießen. Saul verfolgt so den von Gott Gesegneten, kann nicht mehr aufhören. Ja, fragen wir, was hat sich denn daran bis heute geändert in Gemeinde und Familie? In dir und mir ist es nicht anders, der nach dem Fleisch Geborene, der verfolgt immer den aus dem Geist Geborenen. Es sind die toten Werke aus unserem inneren Mitwisser, aus unserem Beurteiler, aus dem Gewissen, das sich überall mit Ängsten und Sorgen, mit Vermutungen und Schuldzuweisungen meldet, die dann unser eigenes Herz und unser Umfeld mit der Zeit schädigen und auch vernichten werden, wenn wir nicht das von Christus gereinigte Gewissen vorziehen. Denn das alte, böse Gewissen zeigt stets die Auswirkungen unseres ersten Vaters in uns, des Menschenmörders von Anfang und die von ihm ererbten Wesenszüge. Nun zum zweiten König, zu David. Auch hier eine vorerst zwielichtige Situation, die dazu angetan gewesen wäre, in Schwermut zu versinken, in Feindschaft und in tote Werke. David war mit seinen Männern zu Achis gezogen, dem König der Philister. Wie gut oder wie problematisch das war, sei hier einmal dahingestellt. Tatsache ist, dass inzwischen die nämlichen Amalekiter, also derselbe Feind wie bei Saul, über Davids Lager in Ziklag hergefallen waren, haben es verbrannt und alles weggeführt, was im Lager war, auch die Frauen und Kinder. Und dann steht dieser so bemerkenswerte Satz im Wort Gottes, der für jeden, der ihn ausführt, Gottes Gnade sofort herbeiruft in jeder Lage. Der sollte alle Zeit über unsere Türpfosten und auf unsere Herzen geschrieben sein, der ist höher als alle unsere Not. Das ist der beste Rat, den wir befolgen können. Na, denken wir an unser Gewissen, denken wir an die toten Werke und schauen wir, ob wir sie jetzt auch bei David finden an seinem so schweren Tag. Da steht im Wort Gottes in 1. Samuel 30,6: Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Mitnichten reagiert David auf die Einflüsterungen in seinem Innern, auf das böse Gewissen. Natürlich wird ihn sein Herz verklagt haben. Natürlich hat er Schuldgefühle. Es war ja alles nach seinem Kopf gegangen und nun war alles weg. Und seine Gefährten waren bitterböse auf ihn, wollten ihn steinigen. Und schau, hier geschieht statt der toten Werke ein lebendiges, ein gutes Werk. Und wer die Geschichte weiter kennt, weiß, Gott stellt sich dazu und hilft ihm heraus. Dem Apostel Johannes, der an der Brust Jesu gelegen war, dem war es gegeben, ein passendes Wort dazu niederzuschreiben. Im ersten Brief, da steht, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Gott weiß. Und Gott wusste schon alles, bevor wir die Situation selbst verschuldet hatten. Deshalb sandte Gott ja seinen Sohn und ließ ihn mit seinem Blut unsere Schuld begleichen. Die Schuld, die ohne Zweifel da war. Und genau hier soll das Wort noch einmal erklingen, das vom Kommen des Gottessohnes berichtet. Um des bösen Gewissens willen, das uns quält, um der toten Werke willen, mit denen das Gewissen sonst reagieren wird, wenn nicht, ja wenn nicht, Christi Blut geflossen wäre. Das heißt, wenn er nicht sein gesamtes Leben hingegeben hätte für uns und unsere Schuld. Denn sein Blut, nicht die Flüssigkeit macht es aus, nein, gemeint ist das gesamte Leben Christi, das von keiner Gewissensnot geplagt war, hat er für uns gegeben. Das einzig makellose Opfer. Und deshalb können wir uns stärken in ihm. Durch sein Blut ist unser Gewissen gereinigt von den toten Werken. Und deshalb müssen wir nicht mehr falsch reagieren, wenn unser Herz uns verklagt. Ja, noch einmal dieser Text. Als aber der Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen, der mit ihm gekommenen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Der Lebendige, den der Tod nicht halten konnte, dem kann auch das böse Gewissen nicht widerstehen und das uns verklagende eigene Herz. Darum, wenn du trotz aufrichtiger, gottgegebener Umkehr weiter verklagt wirst von deinem Herzen, von deinem Gewissen, dann komm und bleibe in deinem Herrn und Heiland, stärke dich in ihm. Lass dich nicht mehr in unüberlegte Handlungen und Befürchtungen hineintreiben. Das Gewissen des Gläubigen ist gereinigt durch das Blut des Christus. Und wir dürfen jetzt, wie Paulus es üben, in Christus alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. So steht es in Apostelgeschichte 24. Da sagt er, und ich habe die Hoffnung zu Gott, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und das ist Christi Verdienst, das ist sein Werk. Das Wort Davids, dass er sich stärkte in dem Herrn, seinem Gott. David aber, so beginnt es, war eine herrliche Vorschattung auf das, was uns heute der Hebräerbrief zuruft im 10. Kapitel, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht, und das steht im Grundtext, geschlachtet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Hohepriester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. indem wir unsere eigene Hinaufversammlung nicht verlassen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Zu guten Werken, nicht mehr zu Toten. Jesus, der nie von einem bösen Gewissen geplagt war, hat festgestellt, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Da war nichts anderes dabei. Mehr noch, er sagt uns, gerade in diesem Zusammenhang, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und die Lehrbriefe stimmen dazu ein. Im 1. Timotheus steht, durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Die Frau, die sich zur Gottesfurcht bekennt, ist nicht mehr genötigt, tote Werke zu tun, um ihres angeschlagenen Gewissens willen. Das wäre falsch. Hören wir doch recht hin, wie der Engel in der Offenbarung zum Seher Johannes nicht umsonst sagt, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Ja, was zeigt er ihm denn dann? Einen Problemhaufen? Eine von Gewissensnot geschüttelte Frau, die einen Berg von toten Werken vor sich herschiebt? Nein, vielmehr die wahrhaft gottesfürchtige Frau des Lammes, die sich in allem zum Bräutigam hingewandt hat und sich in ihm gestärkt hat, in tiefer Dankbarkeit, dass er ihr Gewissen gereinigt hat. Sie, die er sich so teuer erkauft hat. Sollte sie ihn jetzt kränken und verraten wollen durch tote Werke? Oh nein! Und zu dieser Frau gehören alle, die die Reinigung des Gewissens dankbar angenommen haben. Da steht in Offenbarung 21 dazu, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg, und er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Es ist bewegend, dass Gottes Wort so viel Gewicht auf diese Tatsache legt, wenn es vom Bräutigam spricht, vom Herrn und Heiland. Und da schreibt Paulus an Titus im Kapitel 2, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und in Kapitel 3, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, so ist es, denn die toten Werke, die nützen niemanden. Das gute Werk, das wir tun dürfen, das ist Gottes Werk, ausschließlich sein Werk. In Johannes 6 steht, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, das Werk Gottes. Glauben an Christus, abhängig sein von ihm, das ist Gottes Werk in uns. Nicht mehr vom bösen Gewissen abhängig sein, gestärkt im Herrn, unserem Gott. Und so gerne wir das Wort früher zitiert haben, so gut passt es auch jetzt hierher, Epheser 2,10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jedes Werk kann nur dann gut sein, wenn es Christus hervorhebt und ihn in den Mittelpunkt rückt, in allem Wort und Tun. Dazu sind wir gereinigt. Heben wir unsere Augen auf, lernen wir, üben wir, uns zum Herrn zu flüchten, stärken wir uns in ihm, so wie David. Und da steht im Psalm 121, ein Wallfahrtslied, also ein Lied in der Fremde. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Und im Psalm 11 stellt dem Vorsänger von David, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge? Und zum Abschluss, weil es um das Geübtsein geht und weil die feste Speise für die Gereiften ist, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen, nachdem sie durch Jesus losgeworden sind von ihrem bösen Gewissen, soll uns noch ein wunderbares Wort in unseren Kampf hier auf Erden begleiten. Auch das war dem David gegeben und wie sieht man doch da Gottes Zuneigung zu dem, der sich im Herrn stärkt. Willst du nicht auch durch solch ein Wort gestärkt werden, wenn es schwierig wird im Gewissen? Das Wort stammt aus Psalm 18 und die Geübten wissen warum. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen, denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. Ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Volk über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich. Und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Diese Feinde, die sind in unserem Inneren. Die bekämpfte, indem er sich bei Gott stärkt. Und will ich der Herr den David das im Psalm 103 ausdrücken? Alles, alles, was in mir ist, alles in mir, soll den Herrn loben. Amen. Amen.